Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Tim.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Showroom, dem Podcast. Ich bin Tim und wir sprechen heute über Trends in der Modebranche, über Hypes. Was gibt's da überhaupt? Welche verschiedenen Nuancen gibt's? Weil ich glaube, wenn man über Mode spricht, kommt man einfach nicht an dem Thema Modetrends vorbei. Was es da für Unterschiede gibt, ob ein Trend gleich ein Modetrend ist oder wo die verschiedensten Nuancen dazwischen sind, wollen wir heute drüber sprechen. Und ich freue mich riesig, heute unseren Gast Celine Kessekring begrüßen zu dürfen. Mich kennen die meisten ZuhörerInnen schon. Stell du dich noch einmal kurz vor. Was machst du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und dann können wir reinsteigen in die Folge.
Ich starte mal mit, ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Genau, ich heiße Celine Kessekring. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz.
Okay, hört man gar nicht.
Ja, das habe ich gewartet. Das liegt daran, dass meine Mutter aus Hannover kommt.
Insofern
gutes Deutsch gelernt habe. Und genau, ich bin mit 18 nach Berlin gezogen. Und habe hier erstmal angefangen, Modedesign zu studieren, erst an der HTW, habe das dann aber abgebrochen und bin dann erstmal in diverse Praktika gegangen und habe dann nochmal angefangen, an der Weißen See Modedesign zu studieren und da bin ich dann auch geblieben, ziemlich lange, habe da Bachelor, Master und Meisterschüler gemacht. Da habe ich alles, was Entwurf betrifft, gelernt und habe das auch sehr geliebt und sehr gerne in der Mode gearbeitet und mit Stoffen gearbeitet, mit Körpern gearbeitet und habe aber da schon eigentlich am meisten Spaß daran gehabt, die Leute über ihre Kleidung zu verstehen und so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen und die zu entschlüsseln und auch nicht nur Individuen, sondern auch gesellschaftlich zu gucken, warum haben die denn jetzt alle plötzlich das an? Mhm. Und so bin ich dann irgendwie auf eine Modetrendforscherin gekommen, Lee Edelkort, die ist bestimmt dir ein Begriff, und habe dann ganz viel von und über sie gelesen. Genau, und dann bin ich irgendwie immer weiter so in Richtung Trendforschung gegangen und habe dann bei Trend One, wo ich jetzt auch arbeite, erstmal angefangen als Scout und Writerin und habe sozusagen als Scout habe ich einfach geguckt, was gibt's für Innovationen in allen möglichen Branchen und habe dann da denen das eingereicht und dann wurde das in unsere schwer zu erklären, in die Mikro-Trend-Datenbank aufgenommen, von der wir eine sehr große haben mittlerweile. Da kommen monatlich 250 Mikrotrends rein und daraus entwickeln wir dann sozusagen unsere Trendanalysen. Mhm. Genau, und das so bin ich dann quasi auf die Firma gekommen und habe dann vor einem Jahr da angefangen, fest angestellt zu arbeiten.
Okay, cool. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, Mikrotrends und dass daraus dann weiter gedacht wird. Und ich glaube, die meisten, oder wenn man Trend hört, denkt man ja zuerst auf jeden Fall an dieses typische, okay, das T-Shirt oder der Hosenschnitt ist jetzt gerade super im Trend, aber da hört es ja eigentlich nicht auf. Kannst du uns so eine kurze Erklärung geben, was man unter einem Trend eigentlich versteht oder was ihr da darunter versteht, wie du mit dem Begriff arbeitest?
Also ich glaube, das, was du beschreibst, eben in der Mode, da machen wir zum Beispiel einen Unterschied, weil Trend wird oft benutzt, um Trenderscheinungen in der Mode zu beschreiben, aber wir verstehen unter Trend eigentlich eher etwas, was längerfristig anhält und eine Richtung angibt. Mhm. Es ist quasi ein Impuls, eine Entwicklung in eine Richtung und die sollte idealerweise 3 bis 5 Jahre andauern und das ist für uns dann ein Trend. Alles andere ist dann, ja, das ist eine Frage der, wie man es benennt, aber eine Modeerscheinung, das ist eher ein Hype erstmal.
Mhm. Du meintest ja vorhin auch, dass dich quasi bei deinem Modedesignstudium das interessiert hat, warum tragen die Leute das eigentlich oder was ist so die Aussage und kann man das dann eher so verstehen, also dass quasi der 3 bis 5-jährige andauernde Trend runtergebrochen wird oder der Grund dafür ist, warum es diese visuellen Trends gibt?
Das kann man durchaus so verstehen. Also das war genau das, was ich spannend fand, dass man oft ein Hype ist natürlich trotzdem irgendwie, der hat trotzdem einen Grund und ist Teil eines größeren Trends vielleicht. auf Krisenzeiten, da reagiert die Mode oft sehr bunt und schrill. Und das gibt immer einen Zusammenhang, einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und auch aktuell finde ich sehr, die Mode zeigt sehr viel auf, wie die Gesellschaft in sich funktioniert, glaube ich. Und das fand ich super spannend immer. Und auch genau aktuell, wenn man sich anguckt, was jetzt gerade so passiert, finde ich auch, dass es sehr auf eine Art für mich als Designerin nicht mehr so wahnsinnig interessant gerade, weil ich glaube, dass viel mehr jetzt im Material, bei Materialien passiert, gar nicht mehr so in der Formsuche. Und das andere ist, das, was ich zum Beispiel jetzt gerade im Moment ganz stark sehe, sind wahnsinnig viele Kollaborationen, die zum Teil wirklich total hanebüchen sind. Das, ein sehr schönes Beispiel kürzlich fand ich Supreme, diese Hipster Skater-Marke, hat mit Le Creuset einen Kochtopf gemacht, wo man sich wirklich dann fragt, okay, sind wir vielleicht am Ende der Kollaboration angekommen?
Aber, oder der Kreativität.
Ja, also ich meine, und das ist halt so, genau, das ist so ein bisschen im Zuge der, auch, ich meine, es passt auch ein bisschen zu diesen ganzen Digitalisierung, virtuelle Güter, Tokens und so. Mhm. Es geht eigentlich nur noch darum, irgendwelche Collectibles und Produkte rauszuhauen. Und für mich als Designerin ist es im Moment keine besonders spannende Zeit, aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung.
Also die Stoffe verändern sich, es geht ja, wie du meinst, auch super viel um Materialien, wahrscheinlich auch, weil es einfach auch notwendig ist, die Materialien irgendwie anzupassen und irgendwie zu verändern, gerade in der Modebranche, dass man halt irgendwie auf nachhaltigere Materialien, Stoffe sitzt einfach um auch irgendwie bessere Mode produzieren zu können. Das ist wahrscheinlich auch viel die Sache, aber gerade das mit diesen ganzen Kollaborationen ist ja echt so ein Hype-Ding. Also es geht da ja eigentlich, das ist ja gerade bei Supreme, wo du das ansprichst, schon immer, also auch diese Money Gun, die hatten, oder halt einfach nur, dass es gefühlt, obwohl es eine Modemarke ist, eher so Güter sind, die man vielleicht sich in 50 Jahren noch vorstellen könnte, die dann teuer versteigert werden, weil es halt so ein Unikat ist oder so, aber es ist ja kein, man verwendet das ja nicht.
Nee, man verwendet es nicht und es ist auch, es erzählt keine Geschichte, wie Mode, Kollektionen das früher irgendwie gemacht haben, ist mein Eindruck. Es sind halt, wie du sagst, es sind nur Zeichen. Es sind auch Zeichen, die man schnell versteht, die man eben auf Instagram sehr sieht und schnell versteht, was sie einem erzählen wollen. Aber es ist nicht mehr, man nimmt sich ja nicht mehr die Zeit, jetzt eine ganze Kollektion sich anzugucken und daraus die Geschichte abzulesen, die ein Designer erzählen will. Mhm. Und das, es ist es liegt auf der Hand alles schnelllebig und Hauptsache man erfasst, es ist eine Piktogrammwelt, wo man eigentlich einfach nur noch Schilder sieht und die sofort verstehen muss und ja.
Ja, stimmt. Also da höre ich so ein bisschen raus, dass so diese ganze Digitalisierung, Instagram, das so ein bisschen, es geht eigentlich nur noch darum, dass man es schnell wahrnimmt und wenn man so eine Geschichte oder wenn ein DesignerIn mit ihrer Kollektion eine Geschichte erzählen will, muss man sich ja tiefer reindenken. Also dann reicht es wahrscheinlich nicht, sich ein 30-sekündiges Reel anzuschauen oder einen Instagram-Post zu sehen und dadurch geht ja so ein bisschen die Geschichte verloren.
Richtig.
Also ja. So der Hintergrund.
Es ist eine andere Art der Geschichtenerzählung. Bin auch gespannt, was sich da noch weiterentwickeln wird. Es gibt ja, man sagt immer, es gibt auch zu jedem Trend einen Gegentrend. Es gibt immer wieder auch Designer, die genau das Gegenteil machen und sehr entschleunigt arbeiten und gar keinen Wert auf Sichtbarkeit im Netz legen. Das sind dann halt Nischen. Das bleiben wahrscheinlich auch Nischen, aber trotzdem gibt es dafür viele Leute, die das auch interessiert jetzt als Gegenhaltung sozusagen zu diesem ganzen Netzkonsum. Mhm. Und ich war auch erstaunt tatsächlich, als ich hatte ja eine Klasse von euch kürzlich im Office, denen ich so ein bisschen erzählt habe, was wir so machen. Und als ich dann auf das Thema Metaversum und Tokenism und so gekommen bin, war ich erstaunt zu sehen, dass eigentlich viele damit gar nicht so viel anfangen konnten und eigentlich auch total Lust hatten auf die Arbeit mit Stoffen, mit auf analoges Entwickeln von Ideen und das fand ich auf eine Art sehr erfrischend, weil gerade wir als Trendforscher ganz oft denken so, oh, die Gen Z, die sind ja irgendwie alle nur noch im Netz und aber manchmal ist eben so Feldrecherche auch sehr spannend. Wir arbeiten natürlich auch ganz viel quasi am Rechner und mit den Leuten reden, das ist manchmal schon auch noch nötig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, auch, da haben wir auch schon super oft drüber gesprochen in der Uni, dass man irgendwie denkt oder wenn man sich nur außer Berichte anschauen würde, auch über meine eigene Generation, ich würde denken, dass ich komplett rausfalle, weil ich mich noch für analoge Magazine interessiere oder weil ich noch Wert auf die Stoffe lege und weniger Wert darauf, dass es auf einem Bild gut aussieht, als dass ich mich in meinem reellen Leben damit wohlfühle. Und das ist ja eigentlich das, was man gar nicht mehr so auf dem, wenn man, letztes Jahr war das ja gefühlt, jetzt gerade habe ich so das Gefühl, geht es schon so ein bisschen weg. Also es ist gar nicht mehr so in aller Munde. Also, aber letztes Jahr ist man ja gar nicht daran vorbeigekommen, auch an dieser ganzen Ästhetik. Also dieses, keine Ahnung, Bella Hadid und alle großen Menschen in diesen sehr abgefahrenen Universen eigentlich, was so natürlich die Fantasie auch irgendwie anreizt, aber irgendwie auch einem ein Stück weit so den Bezug nimmt, finde ich.
Ja, es ist auch sowieso sehr interessant, finde ich, weil wir uns da, also du meinst Metaversum, so die ganze Diskussion, ne? Ja, ich meine, da auf den Zug sind wir auch aufgesprungen, wo man sagen muss, ja, also das kann schon sein, dass es so in den nächsten 10 Jahren nochmal ein bisschen größer wird, aber jetzt gerade geht der Trend wieder so ein bisschen nach unten, also die Leute interessiert es dann doch nicht so sehr. Aber ich finde vor allem sehr lustig, auch wenn man sich anguckt, wie die Gestaltung in diesen Metaversen ist, weil wir haben uns da irgendwie auf so eine Ästhetik geeinigt. Wer hat die denn vorgegeben? Also da ist ja, das ist alles sehr flächig, es ist alles sehr überpoliert, so wie man sich eigentlich Zukunft vorstellt, so wie man sich fast schon so, wie man sich irgendwie in den 70er Jahren die 2000er vorgestellt hat, so stellen wir uns jetzt quasi dieses glattpolierte und eigentlich auch alles in so ein bisschen, gar nicht mal so grelle Farben, eher so ein bisschen dieses metallische, abgedunkelte, aber trotzdem ist es so, ja, wer hat das denn, also irgendwer hat das ja entschieden, dass wir das jetzt machen und dass wir das so darstellen und irgendwie machen alle mit.
Ja, stimmt, ja. Ja, das sieht so ein bisschen aus, so, ich habe da auch am Wochenende mit meinen Eltern drüber gesprochen und für die war ja so das fünfte Element auch so ein Thema und dann wurde ja super viel davon einfach abgeleitet.
Ja.
Und super viele Ästhetik ist daraus entstanden und im
Endeffekt. Das ist aber auch sehr spannend tatsächlich, weil ganz viele Produkte auch aus Science-Fiction-Romanen oder Filmen kommen.
Okay,
also es gibt dazu auch Untersuchungen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein von dem, es gibt einen Professor, der an irgendeiner Uni in Deutschland.
Solange es nicht an der ist.
Ja, nee, mit dem habe ich kürzlich ein Interview gelesen, der da dazu Studien macht und es gibt wohl viele Produkte, die in Anlehnung an Science-Fiction-Filme sind. Ich kenne mich jetzt mit Science-Fiction-Filmen tatsächlich nicht so aus,
ja.
Aber gerade so Star Trek, da gab es wohl irgendwelche Gadgets, aber ich glaube, dafür sind wir beide zu jung.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, genau, aber das finde ich auch sehr spannend, wie sich das dann überträgt. Und da sind auch tatsächlich die Designer wieder diejenigen, die ganz viel Impulse auch liefern.
Mhm. Ja, total. Also ich bin richtig gespannt, wie so die Ästhetik, die man sich jetzt vorstellt, dann in 20 Jahren oder wann auch immer, wer weiß, wann sie dann bei der breiten Masse ankommt, aber wie die umgesetzt wird, gerade im Alltag, weil selbst die Sachen, die man heute sieht, sind ja so extrem Zukunft, dass sie selbst da irgendwie im Alltag auch nicht richtig vorstellbar sind. Also so sehr abstrakte Formen und gar nicht so richtig. Also ich kann mir vorstellen, was die Frau der Zukunft in 10 Jahren trägt, wenn sie eine Abendveranstaltung hat, aber was trägt die tagsüber?
Ja, ja.
Was ändert sich zur Jeans und T-Shirt?
Ja, so, ja, total. Das,
darauf bin ich mal gespannt.
Ja, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Auch ein spannendes Thema ist ja das, was jetzt gerade in aller Munde ist, ChatGPT und die ganzen generativen künstlichen Intelligenzen. Und da wird ja auch die große Sorge immer, ja, da werden uns die Jobs genommen und das machen dann alles, macht alles eine KI und dies und das. Viele, ja, da gibt's ganz viele Gegenstimmen auch, die sagen so, nee, die nehmen uns halt die nervigen Arbeiten ab, aber so an sich bleibt dann mehr Zeit für das Kreative oder für die Dinge, die uns tatsächlich Spaß machen.
Mhm.
Aber es gibt ja auch in der Mode, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so von KIs entworfene Kleidungsstücke.
Mhm. Kleidungsstücke noch nicht.
Ja, ja, da gibt es einige Versuche und das ist oft total, ja, irgendwie hat was, ist irgendwie witzig, sieht ein bisschen schief aus, manchmal sieht es total gut aus, manchmal halt gar nicht.
Mhm.
Das ist so ein bisschen das Lustige an KI, dass die halt einfach nur zusammenwirft, ohne zu verstehen, was sie zusammenwirft. Und das ist ja zum Beispiel das, was Menschen, die für Menschen designen, ich weiß ja ganz genau, wie sich das anfühlt, Ich persönlich trage zum Beispiel nicht gerne asymmetrische Kleidung, weil sich das einfach schief anfühlt. Also in den meisten Fällen ist es unangenehm. Und eine KI hat dafür null Verständnis. Das ist der total egal. Und deswegen glaube ich zum Beispiel im Bereich Design ist es, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dass es sich ersetzen lässt. Also es gibt natürlich viele Bereiche, gerade so in der Fast Fashion, ne, die einfach nur das kopieren, was die Designer machen. Und da kann ich mir eine KI total gut vorstellen. Das ist ja irgendwie auch wurscht. Da kann man ja sagen, mach halt das wie dieser und jener Designer und halt in einem Farbnuance anders oder so.
Dass es rechtlich noch auf der guten Seite
genau.
ist.
mit den 5 Unterschieden, die man, glaube ich, irgendwie braucht oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube so generell, also das lässt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das komplett den Rang abläuft.
Ja, okay. Ich habe vor kurzem einen Artikel darüber gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, aber da ging es quasi nicht um das Design, sondern um Styling, so dass man sich quasi so diese nervige alltägliche Aufgabe, sich morgens ein Outfit rauszusuchen.
Was ja wahnsinnig nervig
was
ist.
Was ja wahnsinnig nervig ist, vor allen Dingen für Menschen, die in der Modebranche arbeiten.
Ein Interesse dafür Selbstgestaltung, mein Gott, was für eine Überforderung.
Ja, genau. Dass man sich diese nervige Aufgabe ja auch mit ChatGPT oder ähnlichem erleichtern kann. Und dann war auch so, ja, okay, es kommen coole Looks bei raus, aber die sind halt sehr basic. Also es ist halt so super. Es kommt vielleicht etwas Neues bei raus, was man nicht auf dem Schirm hatte, weil man ja auch irgendwie in seinen eigenen Mustern und in seiner Komfortzone vielleicht auch ein bisschen gefangen ist, wofür es mir bestimmt auch ganz cool vorstellen kann. Also so, wenn man so müde wird an seinen immer gleichen oder ähnlichen Kombinationen. Aber so die Resonanz und die Bilder dazu waren dann auch echt, keine Ahnung, ein Streifenshirt mit einer Jeans und den Schuhen in der Farbe des Streifenshirts oder so. Ja. Das war dann der Look. Und deswegen, da fehlt so diese eigene Nuance, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so diese
total.
Menschliche.
Absolut, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es als Anstoß total hilfreich sein kann. Und das auch tatsächlich in den meisten Branchen so. Das kann super praktisch sein als so Impuls, aber am Ende so was, das, ich glaube, dass es trotzdem noch ein menschliches Auge braucht am Ende, dass es dann verarbeitet.
Mhm, total.
Ja.
Du hast vorhin schon Kollaborationen angesprochen, so als großes Ding in der Modebranche gerade. Was würdest du denn sagen, sind gerade so die Themen oder die Trends, will ich es gar nicht mehr unbedingt nennen, weil wir das vorhin auch schon kurz hatten, die gerade die Modebranche irgendwie bestimmen oder die so wegweisend sind, die man gehört haben müsste? Vielleicht gar nicht auch unbedingt in der Modebranche.
Also ehrlich gestanden, ich gucke mir so die Kollektionen, die gezeigt werden auf den Modewochen, kaum noch an.
Okay, krass.
Ja, gut, ehrlich gesagt habe ich das auch früher nicht so aktiv gemacht. Was ich auffällig finde, ist, ich bin überrascht, dass es immer noch wahnsinnig viel Events gibt, wo alle Instagrammer und so hingeflogen werden. Und wo dann aber tatsächlich, jetzt gerade kürzlich, ich glaube, das war Dior in Indien, wo dann quasi propagiert wird, so ja, es geht uns natürlich ums indische Handwerk und vor Ort und dies und das und das Artisanale und Manufacturing, blabliblub. Aber irgendwie ist so das ist so eine, ja, schon irgendwie sehr verwunderlich. Und mir fehlen so ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, weil ich das einfach sehe. Ich will das gar nicht werten. Ich finde es einfach erstaunlich, wie auf eine Art man sich vielleicht da ein bisschen freikaufen will von dieser Gefahr, Cultural Appropriation. Ah nee, dann lasst uns doch einfach alle in das Land, wo wir die Inspiration hernehmen, fliegen und dann auch noch an Models aus dem Land zeigen und dann sind wir eigentlich fein raus. Ob das jetzt ein Trend ist, I don't know. Ich habe das ist so das Letzte, was mich so ein bisschen erstaunt hat.
Und das war ja auch nicht nur mit Indien. Also es war ja irgendwie in Mumbai war das, glaube ich, oder? Wo ich weiß gar nicht, da auf jeden Fall eine Riesenshow war. Dann war es gestern, glaube ich, in Mexiko. Also so diese ganzen Länder, die ja vorher gar nicht für diese Riesenhäuser, das waren, keine Ahnung, Chanel, Gucci oder so, relevant, gar nicht relevant waren.
Nur für die Inspiration.
Ja. Wobei man da vielleicht auch, wobei das auch vielleicht ein bisschen daher kommt, dass es jetzt ja auch Märkte vermutlich werden. Also so, ne, gerade so die Mittelschicht in Indien hinzu und diesen ganzen Schwellen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob man Schwellenländer noch sagt. Ich glaube nicht. da nimmt der Mittelstand ja voll zu. Oder auch die
Na, vor allem die schwer Reichen. Die
genau.
Ich glaube, der Mittelstand ist es gar nicht so
wichtig. Ich wollte gerade sagen, bei den Marken ist der Mittelstand wahrscheinlich relativ egal oder nicht wichtig, aber das ist ja auch genau, also macht wahrscheinlich auch Sinn deswegen für die ganzen.
Auf jeden Fall, bestimmt. Ja, bestimmt. Was sind Trends in der Modebranche? Lustigerweise, was auch, aber glaube ich eher letztes Jahr so ein Thema war, waren natürlich auch diese Avatare, Avatargestaltung, wo es ja auch viele Labels gibt, die da irgendwie sich mich mit beschäftigt haben, auch Balenciaga und Konsorten. Rein visuelle Trends. Ich finde das interessant, weil es ja im Moment, wir leben ja schon irgendwie in einer Zeit, wo es einfach gar nicht mehr so richtig greifbar ist. Es ist so unterschiedlich. Also ich allein habe in meinem Kleiderschrank so unterschiedliche Sachen und ich habe an einem Tag irgendwie, bin ich irgendwie mit Cowboy-Boots und irgendwie bin dann die Person mit den Cowboy-Boots und am nächsten Tag habe ich dann so komische Ballerinas an und irgendein Tüllkleid oder so. Also es ist ja irgendwie, kann man sehr schnell, sehr agil sein in der Gestaltung seiner selbst. Mhm. Und Modehäuser bedienen das ja irgendwie auch und da sind auch nicht mehr stringent unbedingt. Mhm. Ein Riesenthema, was sich alle auf die Fahnen schreiben, ist natürlich Diversität, aber das ist auch, wird sehr kritisiert, weil die Mitte tatsächlich fehlt. Es geht immer um Extreme.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung auch der Modebranche, dass sie irgendwie, natürlich ist es einfacher, über Extreme zu kommunizieren. Es ist dieses Piktogrammhafte, man will schnell ein Bild verstehen, man will sich schnell positionieren. Aber alle Nuancen dazwischen, die gehen halt ja nicht verloren. Es ist einfach schwieriger, die abzubilden.
Ja.
Aber die meisten von uns sind ja irgendwo im Durchschnitt, tatsächlich.
Und selbst wenn man in dem einen Punkt extrem ist, bedeutet ja das ja nicht, dass man sein ganzes Leben sehr extrem führt. Also nur weil ich jetzt bunte Haare habe, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich mich deswegen auch schrill anziehen möchte, sondern vielleicht genau diese Nuance, die es dann, die du auch gerade meintest, dass man das dann halt für sich selbst irgendwie hoch, also updressed oder downdressed damit oder was auch immer, dass es halt zu einem passt. Weil ich glaube, die wenigsten Menschen haben Lust, einfach super plakativ oder super laut und super 80 Farben oder super divers oder auch Model divers, ne, wenn man das so nennen kann. Also
Model divers.
So bunte Haare, krasse Outfits. Ich glaube, das ist alles so, das ist auch das, was du davor meintest, so dass es nicht mehr diesen einen Trend gibt, sondern dass es alles so ein bisschen ist und sich alles so ein bisschen.
Es ist alles zeitgleich und parallel und das hat, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir auch einfach in keiner Linie, das ist alles nicht mehr linear, es ist alles gleichzeitig sichtbar auch. Wir widmen unsere Aufmerksamkeit ja auch nicht einer Kollektion. Wir sitzen ja nicht vor der Aufführung und schauen uns das an und nehmen das wahr, sondern wenn wir uns die Kollektionen angucken, die gezeigt werden auf irgendeiner Fashion Week, dann blättert man ja bunt durch alle Kollektionen durch.
Total.
Und es entsteht einfach nur ein Wirbel an Informationen, was nicht auch das nicht negativ gemeint ist. Es hat auch ganz viel Qualität, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so klar definierbar wie vor ein paar Jahren noch. Und ich glaube, dass sich dadurch schon auch ein bisschen so ein, Mode war schon oft auch ein Mittel, um so sich der Zugehörigkeit mehr noch. Also wenn man so dran denkt, die Popper früher, die Hip-Hopper, die Rocker, die Hippies. Es waren alles so ganz klare Codes und diese Codes, die vermischen wir und verlieren uns da ein bisschen drin und es ist nicht mehr so klar zu beschreiben, zu wem man sich jetzt zählt und ich weiß nicht, was das jetzt gerade mit, also ich meine, ich habe ab einem gewissen Alter ist man da nicht mehr so, legt man da glaube ich nicht mehr so viel Wert drauf, aber ich glaube gerade so für junge Leute frage ich mich, ob das denen ein bisschen die Sicherheit nimmt oder ob das auch da die unabhängiger macht.
Ja, das ist bestimmt echt auch da wieder so ein Spagat, ne? Also es ist, ich glaube, es macht einen super frei, so Sachen sich überall quasi bedienen zu können. Aber es ist ja auch, worüber wir vorhin auch schon kurz gesprochen haben, es ist auch schon fast ein bisschen schwierig oder verpönt, sich dann irgendwie einem kulturellen Kreis oder also sei es sich irgendwie den Hippies zu bedienen, wenn man gar nicht mit deren Wertvorstellungen zu tun hat. Oder ich glaube, das ist so ein super, super.
Na, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, weil das Mode hat ja schon immer mit Zitaten gearbeitet. Mhm. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Trotzdem leben wir ja auch gerade in einer Welt, wo wir sehr stark suchen, woher kommen die Zitate. Allein mit der Rückführung von gestohlenen Kunstgegenständen, wo man plötzlich merkt, so ja Mist, aber da die Ländergrenzen waren da anders oder das kam eigentlich, da die Materialien kamen dann doch irgendwie ganz woanders her und es ist gar nicht mehr so richtig zu sagen, wo ist jetzt wirklich, wem gehört's? Mhm. Und an sich finde ich, ist das auch eigentlich eine Frage, die ich in vielen Fällen, finde ich, muss ja auch nicht beantwortet werden. Es ist ja sehr spannend, einfach auf die Suche zu gehen, woher kommen die Zitate. Aber es gibt schon in der Mode, je mehr man Zitate zitiert, die etwas zitieren, die etwas zitieren, die etwas zitieren, desto mehr verliert man halt wirklich auch eben die eigentlichen Werte, für die das vielleicht mal stand und verirrt sich.
Mhm. Ja, aber dass es nicht nur in der Mode ist, also das ist ja auch irgendwie so das Spannende, also es fängt bei der Mode an, aber wenn man sich gerade auch so, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie man das zählt, aber es gibt halt irgendwie Menschen, die super stark sich auf ihre Körperform, auf ihr Äußeres konzentrieren und die ganz viele OPs durchführen und die das, was ja auch super schön ist, dass sich das irgendwie in der Gesellschaft auch öffnet, ne, dass jeder mit seinem Körper das tun kann, was er will. Aber es gibt natürlich auch, also es ist so ein super extremes Beispiel wieder, weil das daran sieht man es am besten. Oder es gibt halt diese Schiene, wo super Body Positivity, jeder kann so sein, wie er will, du musst nichts an deinem Körper machen. Das sind ja eigentlich auch zwei konträre Sachen, also zwei konträre Richtungen, die aber auch gerade irgendwie super parallel nebeneinander schwimmen, irgendwie zusammengeführt werden.
Total. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen der springende Punkt und ich glaube, das ist was uns eh sehr beschäftigt, dass je individueller wir alle sein dürfen und wir leben in einer extrem individualistischen Gesellschaft und für jeder kriegt seine eigene Kategorie und Schublade und jeder soll sich darin wohlfühlen und das ist ja grundpositiv. Trotzdem, indem wir das so auseinanderdröseln, entstehen so kleine Anfeindungen untereinander, in diesen Schubladen und es wird, man ist sehr empfindsam und das ist in Ordnung, nur es macht so das Zusammenleben auch nicht immer einfacher und ja, also das ist halt eben auch, was du beschreibst, ist, zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend und die sind manchmal gegenläufig, manchmal befeuern die sich gegenseitig. Sie schließen sich auch nicht aus. Ich glaube, man muss einfach total darauf achten, dass man im Diskurs bleibt und sich austauscht. Und also ja, wie gesagt, so ich finde völlig in Ordnung, dass Leute sich operieren, finde aber auch, ja, lieb deinen Körper, du musst das nicht machen. Man muss immer mit der in der konkreten Situation einfach gucken, wie
ja,
mit den Leuten reden.
Ja, aber das mit den Gegentrends finde ich super spannend, weil das habe ich gerade auch so ein bisschen das Gefühl, dass so vor 3 Jahren war so super, alles super gesund, jeder hatte seinen grünen Smoothie, war super nachhaltig und jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sich das dreht, dass es so ein bisschen, dass jetzt man nicht mehr der Salat oder die Bowl das neue Trendessen, was man auf Instagram ist, sieht, sondern die Five Guys Bestellung.
Das ist sehr lustig, aber auch da, es gibt halt beides, es gibt beide Extreme, aber das ist mir auch aufgefallen, finde ich sehr, sehr spannend, aber irgendwie, es ist auch irgendwie interessant, weil es sind ja zum Teil die gleichen Leute, die das konsumieren.
Total.
Ne? Also ich rede da auch durchaus von mir selbst.
Ich auch.
und das ist aber ja, genau, das ist ja eigentlich das Schöne, dass man sich so sehr, wie einem gerade ist, positionieren kann und verhalten kann, gleichzeitig vielleicht auch gefährlich, weil ja, man da vielleicht auch ein bisschen die Richtung verliert.
Ja, total. Wahrscheinlich ist es da aber auch irgendwie so, wie bei ganz vielem, dass es immer irgendwie so um die Balance geht.
Ja, ja.
Dass man halt immer, dass man beides hat, dass man sich gut fühlt und irgendwie das macht, was für einen richtig ist und das, was für einen passt und nicht irgendwie den Trends nachjagt.
Ja.
Aber hast du dann noch irgendwie, weil du auch von Trends und Gegentrends gesprochen hast, irgendwie so, gibt es eigentlich noch Trends oder hast du irgendwelche Trends, die
aus der Vergangenheit?
Aus der Vergangenheit, genau, die jetzt heute uns stark oder aktuell sehr stark beeinflussen.
Also, was ich ein interessantes Thema finde tatsächlich, ist so das Thema Reisen, weil ich kann mich erinnern, gut, also Corona hat da natürlich irgendwie viel geändert und sehr schnell geändert.
Stimmt.
Und ich war super erstaunt tatsächlich zu sehen, dass sich das tatsächlich wieder komplett gedreht hat und die Leute wieder sonst, also wirklich viel, viel reisen. Mhm. Gleichzeitig gibt's schon immer noch so den Lokaltourismus und dass man sich so den Bus ausbaut und so ein bisschen rumfährt. Aber ich auch in meinem Freundeskreis gibt's jetzt auf einmal wieder Leute, die halt ans Ende der Welt fliegen, wo ich so denke, so, ah krass, witzig, wir haben noch vor ein paar Jahren noch drüber geredet, dass wir eigentlich gar nie wieder fliegen wollen. Ja, aber es war dann doch billiger irgendwie als mit dem Zug und so, ja, aber irgendwie haben wir ja sehr, also die Wertvorstellung hat sich ja so vor 2, 3 Jahren, ich weiß, ich habe das selber auch so gesehen oder tatsächlich sehe es schon auch immer noch so, aber wir sind ja irgendwie total weggekommen, auch tatsächlich, nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch so kulturell, weil wir ja schon auch gemerkt haben, so Mann, es ist ja vielleicht auch gar nicht so cool, sich für 2 Euro in Thailand massieren zu lassen und die Leute da alle so nett zu finden, weil man sich da einfach einer Kultur bedient und das, da sind viele viel sehr ja sensibler geworden im Verhältnis noch zu, würde ich sagen, in den 90ern, 2000ern, wo man wirklich einfach ballermannmäßig auf die ganze Welt gegangen ist.
Stimmt, ja.
Aber das finde ich sehr spannend, wie wir reisen und wie wir mit Kulturen vor Ort umgehen. Und was ich eben, glaube ich, wirklich spannend finde, vielleicht beantwortest du deine Frage noch besser, die Corona-Zeit hat eigentlich total aufgezeigt, wie schnell, weil wir haben uns sehr, sehr schnell etwas angewöhnt in der Corona-Zeit und uns eingebildet, das ist die neue, das, so ist das jetzt. Das ist die neue Normalität und so bleibt das jetzt auch. Und wir haben auch, ich weiß nicht, ja, uns alle relativ schnell dran eben gewöhnt, irgendwie allein zu sein und da haben einen neuen Habitus irgendwie für uns gefunden, den wir zum Teil auch immer noch so praktizieren. Also ich bin immer noch sehr menschenscheu.
Ja.
Also, meine ich scherzhaft, aber tatsächlich war ich seitdem nicht tanzen in einem Club oder so.
Okay, krass.
Mag auch am Alterungsprozess liegen, aber gewisse Dinge haben wir tatsächlich übernommen und sind dabei geblieben, aber sehr, sehr schnell haben wir wieder das komplett auf den Kopf gedreht. Ich habe auch gedacht damals, diese ganzen Modenschauen und so, ah ja, nee, vielleicht wird das ja jetzt wirklich alles ins Virtuelle und vielleicht brauchen wir gar keine Fashion Week mehr, sondern jeder macht irgendwie dann, wann er will. Wir machen gar nicht mit 12 Kollektionen im Jahr, sondern dann eben nur noch eine. Ja, manche Labels sind tatsächlich, haben zurückgedreht, aber andere halt gar nicht.
Total, aber ja. das kam jetzt direkt auch noch den nächste Punkt, der da auch das irgendwie mit Corona gebracht hat oder man hat irgendwie das Gefühl, dass Corona natürlich Sachen verändert hat und dass es auch eine neue Richtung gebracht hat, sag ich mal, aber dass ganz viele, also das auch mit dem Reisen, habe ich ganz oft hört man dann auch den Satz, ja, aber ich bin ja 3 Jahre lang nicht gereist oder
man rechtfertigt sich.
Oder auch super viele Designer gehen jetzt wieder von ihren Unisex-Shows ja zu wieder Men's and Women's Wear, also dass es wieder getrennt ist und das halt einfach noch, also im Prinzip, damit man noch mehr konsumieren kann. Und das finde ich super spannend, dass es jetzt wieder natürlich irgendwie einen Schritt nach vorne, aber an manchen Punkten halt auch wieder einen Schritt zurück.
Aber das finde ich ist eigentlich auch etwas, was ich gar nicht, ich mag das auch ganz gerne. Mhm. Und ich finde, das sollte man auch dürfen. Mhm. Weil wir sind alle sehr ambitioniert und wir wollen alle von jetzt auf gleich. Wir wollen von jetzt auf gleich natürlich, dass wir den Klimawandel stoppen. Aber gewisse Dinge sind nicht umsetzbar von jetzt auf gleich, sondern man muss damit leben, dass man vielleicht 2 Schritte vorwärts und 1 Schritt zurückgeht. Mhm. Und das finde ich auch, ich finde das immer spannend, diesen Loop zu sehen und zu sehen, dass man aber dann insgesamt trotzdem nach vorne sich bewegt. Mhm.
Ja. Ja, witzig, weil ich hätte mir tatsächlich aufgeschrieben, wie so glaubst du, wie so Trends die Unternehmen beeinflussen oder wie, ne? Wie die, es gibt ja super viele so Unternehmen, die gerade zu dem jetzigen Trend super gut passen. Also zum Beispiel Balenciaga hat ja geprägt einfach einen Trend in den letzten paar Jahren, sage ich jetzt mal, oder so super, vielleicht auch nicht geprägt, aber der Trend oder das Visuelle, was da war, hat sehr zu der Marke gepasst, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mich so im Vorfeld natürlich auch irgendwie mit Trends beschäftigt und habe mich so gefragt, okay, aber wie macht man als Unternehmen den Spagat zwischen ich bin super trendorientiert, weil ich das gerade die Menschen anspricht und zwischen okay, ich bin relativ zeitlos, weil ich will mein Unternehmen ja nicht nur 5 Jahre führen können. Aber wahrscheinlich ist es genau das, oder? Also, dass man zwar Schritte nach vorne geht mit seinem Unternehmen, aber auch altbewährtes beibehält, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo man auch viel Risiken eingeht als Unternehmen. Es gab jetzt neulich Ich habe das zwar tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nur darum, ich habe darüber gelesen. Missoni hat neuen Chefdesigner angestellt. Wahrscheinlich weißt du sogar besser Bescheid als ich.
Auch nur
aber,
das.
Aber genau, auf jeden Fall ist wohl die Kollektion, die daraus entstanden ist, jetzt nicht, hat das Rad nicht neu erfunden und ist eher ein Rückschritt und enttäuscht das Stammpublikum, das die haben. Und Missoni lebt eigentlich davon auch, glaube ich, dass die einen großen Anteil Stammkundschaft sozusagen haben und leben von diesem einzigartigen Muster, das man sofort erkennt. Und die hatten Höhen und Tiefen. Ich glaube, in den 90ern oder so war das halt mega hip. Meine Mutter hatte auch ganz viel Missoni Sachen und fand es ganz toll. Und dann irgendwann ist das halt so ein bisschen abgeflaut und galt auch total als all. Das war total irgendwie, oh ja, ziemlich omahaft. Und da, ja, irgendwie sich wegzubewegen von der Stammkundschaft, das ist sehr komplex und sehr mit sehr viel Risiken verbunden. Und ich glaube, die haben sich jetzt gerade so ein bisschen die Nesseln gesetzt, weil alle davon geredet haben, dass eigentlich das Publikum viel besser aussah als das, was gezeigt wurde.
Schwierig.
Aber gleichzeitig ist das Publikum ja auch das, was man auf den sozialen Medien fast mehr sieht als die Kollektion an sich.
Deswegen
ist es am Ende egal.
Ja, stimmt. Ja. Spannend. Wir haben noch gar nicht so sehr über das Unternehmen gesprochen, wo du arbeitest oder für das du arbeitest. Was ich kenne von, kannst du mich bestimmt auch bald gleich eines Besseren belehren, ist, dass man das Trendagenturen, wenn ich es so nennen darf, ist der richtige oder Trendbüros oder
ja.
Ja, auch ihre Trendreports verkaufen und dadurch bekommen ja mehrere Hersteller, Retailer, was auch immer, ja die gleichen Trends. Gibt's dann dadurch dann, so in der Theorie hört sich das sehr danach an, okay, dann kriegen 5 Retailer den gleichen Trendreport und dann haben die auch die gleiche Ware.
Ja.
Ist das so oder ist das ein...
Nee, das ist nicht so, dass... Also erstens ist es so, wir haben verschiedene Sachen, die wir also verschiedene Pakete, die wir verkaufen. Es gibt, man kann sich einen Report holen bei uns, der aus unserem Bestand quasi die Mikrotrends liefert. Diese 250, die ich vorhin schon meinte, die wir jeden Monat recherchieren. Es gibt aber auch Spezialreports, wo ein Unternehmen sagen kann, so, ihr macht jetzt die Recherche nur für uns.
Okay.
Und die kriegen dann auch exklusiv diese Resultate, die wir dann finden, diese Mikrotrends, die wir dann scouten. Insofern, einerseits das und andererseits ist es eh auch so, dass der Report, den wir den Unternehmen abliefern, was die daraus machen, ist ja immer noch mal deren Ding. Und auch wenn ich, das ist ja wie wenn ich jetzt einer Klasse ein Farbthema gebe und es wird ja trotzdem jeder was anderes daraus entwerfen.
Stimmt, ja.
Insofern ist das sehr unterschiedlich, was die Leute damit machen. Weil die meisten Unternehmen, die wir beraten, sind gar nicht, haben nichts mit Mode zu tun. Es sind eher Tech-Firmen oder Gerätehersteller, Autohersteller. Genau, das, also designtechnisch prägen wir ja jetzt, glaube ich, nicht großartig.
Aber kannst du uns dann noch so ein, ich glaube, das war jetzt also für viele auch ein bisschen verwirrend, wie die Arbeit abläuft eigentlich als Trendforscherin. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, was man eigentlich macht als, oder wie dein beruflicher Alltag aussieht. Oder auch der von deinen Kolleginnen, also so, ne, was...
Wie der aussieht, weiß ich nicht. Nee, ja, also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Das macht, glaube ich, auch jedes Unternehmen anders. Bei uns ist es ja so, dass wir eben mit diesen Mikrotrends erstmal arbeiten und daraus die Makrotrends ableiten.
Da musst du, glaube ich, kurz sagen, was die...
Genau, die Flughöhe, also wir haben, wir gehen erstmal von den Mikrotrends aus, das wäre zum Beispiel dieser Supreme Kochtopf, von dem ich vorhin erzählt habe, den haben wir, glaube ich, sogar in der Datenbank irgendwo. Das ist quasi einfach, das ist sehr auf Produktebene, es sind innovative Projekte, es können auch soziale Projekte sein. Wir hatten jetzt kürzlich irgendwie so ein Schulprojekt, das wir quasi in so einem kleinen Text beschreiben. Und dass man dann einfach sehr schnell aufnehmen kann, aha, worum geht's? Das ist die Idee dahinter. Und davon haben wir eine Datenbank, in der mittlerweile, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele da drin sind, ganz, ganz viele, aus den letzten 20 Jahren, glaube ich fast. Und die werden uns, das sind unsere Scouts, die uns die quasi Vorschläge schicken, so hier, guck mal, ich habe das gelesen oder irgendeine Uni macht gerade ein Projekt zu dem. Und dann, nehmen wir das auf. So, und dann überlegen wir Analysten uns, jetzt haben wir hier ganz viel eben zu diesen komischen Kollaborationen. Und ist das vielleicht ein Makrotrend? Ist das vielleicht, gibt es vielleicht einen Kollaborationskulturtrend? Und dann benennen wir sozusagen oder überlegen uns selber diese Makrotrends, die wir daraus eben clustern. Und diese Makrotrends, die reihen sich ein in unsere Megatrends. Zu denen gehört beispielsweise Planet Centricity. Das ist ein Megatrend. Und unter diesem Megatrend versammeln sich dann verschiedene Makrotrends.
Mhm. Okay.
Genau.
Okay, also kann man, wird quasi vom Kleinen ins Große
genau
gearbeitet.
Andere Trendfirmen machen es umgekehrt. Andere Trendfirmen okay fangen an mit den Megatrends und gehen dann eher nach in die mhm Granulare. Mhm. Aber das ist quasi Geschmackssache. Und ich glaube, das ist auch innerhalb der Firma. Also ist meistens fällt es leichter, einen Megatrend zu erfassen, wenn schon man von den Makrotrends ausgeht oder von den Mikrotrends. Andere, ja, also um das quasi zu greifen, hat da, glaube ich, jeder so einen anderen Zugang. Oft sind überschneiden die sich halt auch.
Ich glaube, das bringt mich auch zu einer Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang stellen wollte, aber die ich eigentlich stellen muss, weil ich sie super spannend finde. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man diese, ne, dass man irgendwie jetzt diese Trends ja auch wahrnehmen muss, irgendwie, egal ob man bei den großen, also bei den Megatrends oder bei den Mikrotrends anfängt. So irgendwann muss man ja merken, okay, ja, irgendwie ist das was Neues, irgendwie reagieren da Menschen schon drauf.
Ja.
Aber wie kann man das lernen, diese Wahrnehmung? Oder sind das irgendwelche besonderen Skills, die man hat oder ein Feingefühl,
ehrlich
was
gesagt,
man hat?
Ehrlich gesagt, ich glaube, man kann es nicht lernen. Mhm. Ich glaube tatsächlich. Wobei, schwer zu sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ganz viel, man muss beobachten wollen und können und sich tatsächlich auch Zeit nehmen manchmal und sehr sensibel sein darin, wie man durchs Leben geht und guckt. Man muss wirklich gucken und nicht nur online gucken, sondern auch analog gucken. Und das ist mir also allein so in der U-Bahnfahrt, auf der U-Bahnfahrt hier hierher. Ich fahre super selten U-Bahn, seit Corona sowieso, aber ich mache es meistens mit dem Fahrrad, das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu weit. und dann ist mir da wieder aufgefallen, so das, was mich eigentlich ursprünglich auch zur Mode gebracht hat und was mich schon immer beglückt hat, war die Leute angucken und wirklich verstehen und studieren, was ist mit denen los? Was ist da los? Und daraus, am Ende ist ja jeder Trend, alles, was Trends bedingt, geht ja von uns Menschen aus. Mhm. Das ist ja, und haben wir uns ausgedacht. Wir versuchen uns selbst da drin einzureihen und zu verstehen. Und deswegen gibt's ja diese Trends, weil wir die bestimmen und weil, dadurch, dass wir viel drüber reden, wie im Falle von Balenciaga, so, die haben ja den Trend mitgeformt, aber auch quasi bedient. Also was war zuerst da, Huhn oder Ei? Und das ist ja einfach ein ständiges Geben und Nehmen und ein ständiger Fluss. Aber ich glaube, dass es schon auf eine Art ein bisschen ein Talent braucht und eine Lust daran, das zu beobachten.
Mhm. Aber das hört sich so umfassend auf jeden Fall an, als würde der spannende Teil, weil sich alles super spannend anhört, aber ein großer oder ein sehr wichtiger Teil deines Berufs nicht unbedingt in deiner Arbeitszeit stattfinden, sondern das hört sich sehr an, als würdest du den ganzen Tag oder als würdest du den ganzen Tag mit offenen Augen durchs Leben gehen müssen, oder?
Das ist auch so, würde ich auf jeden Fall so sagen.
Okay, es hört nicht auf, es ist immer. Aber deswegen macht es wahrscheinlich auch Spaß,
genau,
oder?
Das ist der springende Punkt, weil das tatsächlich einfach, manchmal auch sehr zufällig plötzlich etwa eine Beobachtung in den Job dann einfließen kann, den man halt nicht in der Arbeitszeit sich quasi herbei erfinden kann. Man muss sich die Zeit auch manchmal nehmen, um die Dinge wahrzunehmen.
Das war, glaube ich, dadurch hat man jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis bekommen, was du machst und wie du vorgehst.
Ich hoffe, also so. Ich habe das Gefühl, ich habe total wirr geredet, aber klar, ich hoffe, dass ihr alle verstanden habt, was ich erzählt habe.
Also ich bin mitgekommen auf jeden Fall.
Schön.
Also von meiner Seite aus war es das eigentlich an Fragen. Hast du noch irgendeine Frage? Willst du noch irgendwas? Interessiert dich noch irgendwas brennt?
Ich möchte mir nur einmal genauer deine Fingernägel angucken. Das ist das Einzige, was mich noch interessiert. Das sieht total krass aus. Das hast du nicht selber gemacht,
nee,
ne?
Leider nicht.
Das ist richtig schön. Das ist irgendwie, das erinnert mich auch an so Cowboy-Boots mit so, oder so Biker-Boots.
Mhm. Das war so ein bisschen auch der Gedanke dahinter.
Ja,
so,
siehst du?
Ja. Super.
Trendanalystin.
Wenn ich dir bald was drüber lese, weiß ich Bescheid. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ich hoffe, unseren ZuhörerInnen hat es gefallen. Zumindest so gut, wie es mir gefallen hat. Und danke und hoffentlich bis bald.
Ja, bis bald.
Genau, und wenn ihr euch meine Fingernägel anschauen wollt, dann könnt ihr die sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal bestaunen. Und wenn ihr unseren Podcast auf anderen Kanälen hören wollt, ihr findet den überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Deezer, alles, was es so gibt da draußen. Danke fürs Zuhören.